Glauben, warum? Viele denken, ich gehe davon aus zumindest, wieso nimmt er so ein 0815-Thema? Glauben oder so im religiösen, christlichen Familienkreis ist, wenn man so über Glauben redet, eigentlich alles klar. Glauben an einen Gott. Und da will er jetzt hier noch eine Predigt darüber machen, da kann er jetzt nichts Neues bringen. Aufpassen. Die mich kennen, wissen, es wird herausgefordert werden. Und auch wenn es nicht nur die Herausforderung ist, jeder hat einen Job da drin, nämlich prüfen, was da vorne gesagt wird. Und allenfalls auf mich zukommen, wenn es nötig ist, nachher. Also, ihr habt definitiv eine Aufgabe, in den nächsten 30 Minuten entweder herausgefordert zu sein oder mindestens zu prüfen. Glauben, warum? Ich werde gerade am Anfang die Frage beantworten, dann können wir uns nachher noch um die Herausforderungen kümmern. Es gibt einen Österreicher, der ist in der Bildungswissenschaft, der hat Lehrbücher gemacht. Der hat gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Also, weil der Mensch Durst hat, ist damit bewiesen, dass es Wasser gibt. Weil, also, könnt ihr den Umkehrschluss verstehen? Oder umgekehrt, oder anders übertragen, der beste Beweis, dass es einen Sinn im Leben geben muss, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Ich habe den Walter schon verstanden, das ist ein typischer Österreicher, oder? Darum bin ich der Meinung, müssen wir Schweizer das relativ einfach einordnen. Ich lese noch mal den ersten Satz vor. Der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Also wenn wir jetzt nicht wüssten, dass es Wasser gibt und das versuchen zu beweisen, können wir es trotzdem nachvollziehen, weil wir ja Durst haben, also muss ja so etwas wie Wasser geben. Und so ist es mit dem Glauben auch. Die Grundsatzfrage ist, sollen wir überhaupt glauben? Wieso glauben wir an Gott? Und wieso machen wir da so Zeug wie Glauben? Ja klar, es ist auch im Film vorkommen, oder? Es gibt schon Gründe. Wir fühlen uns geborgen in unserem Glauben. Wir fühlen uns beschützt. Aber was ist wirklich Motivation, dass wir glauben? Wieso glaubst du mich? Wenn jetzt sicherlich auf der Straße irgendeinen fragt, ein Österreicher, wieso glaubst du? Gut, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Wird jemand anders eine Antwort geben? Wieso glaubst du? Danke für die Antwort, und das ist eine sehr gute Antwort. Aber wieso glaubst du denn? Ich meine, das glaubst du einfach. Wieso glaubst du? Was ist deine Motivation, dass du einfach so glaubst? Bist du so gutgläubig? Ich gebe dir recht, alles, was du gesagt hast. Aber stell dir mal vor, einen auf der Straße, komm, vergiss deine Ewigkeit. Ich weiss schon, du darfst später vielleicht noch mal eine weitere Antwort geben. Ich muss ja auch ein bisschen aufrütteln. Ich habe die Herausforderung, dass ich 3 Jungs und Mädels habe, die mich herausfordern, wieso dass ich denn glaube. Das war die Auslöser von dieser Predigt. Erklär mal jungen Menschen, warum du glaubst. Du kannst ihnen lange von der Bibel erzählen. Ja, aber stimmt denn da? Beweis das mal. Beweis mal die Existenz von Gott. Hat jemand gerade eine Idee? Kann jemand da beweisen? Glauben muss, ist schwierig. So viel zum Einstieg in die Predigt. Ich habe Folgendes vor. Fernbedienung sollte ich noch haben. Schmeiß mal her. Wenn ich genug grossen Glauben hätte, hätte ich den können. Ich will anhand von diesen 3 Haupt Bereich über das Thema heute auf das Thema eingehen. Glauben, eine Definition, da wird einfach eine Grundlage legen, dass wir alles vom Gleichen redet. Glauben und Wissen, da geht es ein bisschen um Wissenschaft. Können wir den Glauben beweisen? Und Glauben und Wirkung, ist Glauben einfach in sich abgeschlossen oder hat Glauben Wirkung? Und hat ein Glauben einen Einfluss auf mein Leben? Oder ist per se Glauben nur dazu da, dass ich errettet werden kann? Ich habe eigentlich vor, ein Buffet hier aufzubauen. also ich sage es das visuell, verschiedenste Informationen zum Thema Glaube. Ich habe nicht eine Predigt vorbereitet von einem Bibeltext, wo ich Satz für Satz durchgehe und das versuche auszulegen, sondern es kommen verschiedene Inputs zum Thema Glaube und jeder steht an einem anderen Punkt von euch im Leben, in eurem Glaubensleben. Und ich hoffe, dass ich für jeden etwas beraten habe heute, das er nehmen kann. Es ist schwierig, so ein Thema dann so nie anpasst, für jeden perfekt zu bringen, aber ich glaube, zumindest mir ist es so gegangen, ich bin noch mal ziemlich auf die Welt gekommen, in so einem einfachen Thema mal auf den Grund zu gehen. Zur Definition. Grundsätzlich gibt es ein Glaubensbekenntnis. Auf freikirchen.ch findet man das zum Beispiel. Dort drin steht zum apostolischen Glaubensbekenntnis: Wir glauben an den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat die Welt erschaffen. Er liebt sie und erhält sie. Darin zeigt er seine Souveränität und Gnade. Die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist die Offenbarung des dreieinigen Gottes. Sie ist von Gottes Geist angegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Der Mensch besitzt als Ebenbild Gottes eine unverwechselbare Würde. Er ist als Mann und Frau geschaffen, tot zumal noch. Er ist durch Sünde und Schuld von Gott getrennt. Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist stellvertretend für alle Menschen gestorben. Sein Opfertod allein ist die Grundlage für die Vergebung von Schuld, für die Befreiung von der Macht der Sünde und für den Freispruch in Gottes Gericht. Jesus Christus, durch Gott von den Toten auferweckt, ist der einzige Weg zu Gott. Der Mensch wird allein durch den Glauben an ihn durch Gottes Gnade gerecht gesprochen. Durch den Heiligen Geist erkennen Menschen Gott. Der Heilige Geist schafft durch die Wiedergeburt neues Leben und befähigt die Gläubigen, nach Gottes Willen zu leben. Er schenkt ihnen Gaben zum Dienen. Jesus Christus baut seine weltweite Gemeinde. Er beruft und befähigt die Gläubigen, das Evangelium zu verkünden und liebevoll und gerecht zu handeln. Jesus Christus wird für alle sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, die Lebenden und die Toten richten und das Reich Gottes vollenden. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ich bringe noch ein zweites Glaubensbekenntnis, ein bisschen aus einer praktischeren Ebene heraus. Als Grundlage, nachher gehen wir ein bisschen konkreter rein. Der Dietrich Bonhoeffer, ich glaube, alle wissen, was er erlebt hat in seinem Leben als Jude in der Gefangenschaft von den Nazis und hat Schwerst erlebt. Und er schreibt sein Glaubensbekenntnis: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber es gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum, also Schicksal ist, sondern dass er aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Das ist mir einfach mal grundlegend darum gegangen, das ist dann mal Glauben. Wenn jetzt jemand da konkret anderer Meinung ist, kann er das jetzt noch sagen, weil jetzt geht es dann gleich vorwärts, die Herausforderungen kommen. Vielleicht noch schnell. Oder Glauben in der Bibel ist spannend. Oben ist das Alte Testament und das Neue Testament. Im 2. Mose kommt Glauben ein bisschen vor. Sonst ist im Alten Testament das Wort Glaube oder Glauben sozusagen nicht vorkommend. Im Neuen Testament, grosse Anzahl. Wer dann noch sehen, ich habe die meisten Verse, die ich heute einsetze, kommen aus dem Neuen Testament, weil es hat ja nicht viel im Alten. Aber sozusagen alle greifen auf das Alte Testament zurück. Das sind alles Sachen, die in der Vergangenheit in der Praxis gewesen sind und im Neuen Testament aufgegriffen werden und erklärt werden. Ich lasse das mal so stehen. Ich setze diesen Vers in verschiedensten Übersetzungen ab Front von dieser ganzen Thema Glauben, Geschichte, die ich euch heute auftischen möchte. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wie kann man von etwas überzeugt sein, wo man nicht sieht? Ich mache einen Zaubertrick. Ich bin ein Zauberer. Ja, überhaupt nicht. Wahrscheinlich merke ich das, wenn ich ihn mache. Aber wie? Ein guter Punkt. Das ist nämlich das nächste, wo wir darauf zurückkommen. Aber ich möchte noch schnell etwas mit Wissen und Glauben klären. Ich habe jetzt hier einen Gummi. Sehen Sie, das ist ein Gummi. Da habe ich zwischen dem kleinen und dem zweitkleinsten Finger. Also dem Ringfinger und dem kleinsten Finger. Jetzt kann ich machen, dass ich den Gummi auf das Mal andere Finger anbeimen kann. Wer kennt den Trick schon? Gut. Also, nicht so viel, dann kann ich ihn mal probieren. Jetzt mache ich einen Faust. Und ihr habt vorhin gesehen, ich habe ja am kleinen und am zweitkleinsten Finger den Gummizringel umtun. Und jetzt mache ich 1, 2, 3 und er ist zwischen diesen zwei Fingern. He? Zauber, Zauber. Glaubt ihr jetzt, dass ich zaubern kann? Wisst ihr, dass ich einen Trick gemacht habe? Oder hinterfragt ihr euch selber, weil ihr nur so langsam schauen könnt? Also, glauben oder wissen? Wieso glaube ich etwas? Ich bin überzeugt sein. Ich habe einen zweiten Trick. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie er geht. Ich glaube so. Also ich habe hier einen Fingerring. Also das ist hart, oder? Ich kann draufbeissen. Ich tue jetzt den umeinander zaubern, den Fingerring. Ich lege den hier drauf. Und ziehe ihn ab. Nehme ihn ins Maul. Wieder da. Ich weiß nicht, wenn ihr glaubt oder ob ihr es wisst, wenn ich euch hier über den Tisch ziehe. Aber Glauben, ein sicherer Glauben, wenn es um Leben oder Tod geht, der wasserdicht sein, dann können wir nicht so hin und her weisen, hat er jetzt echt irgendeinen Trick gemacht oder wie hat er jetzt das gemacht, nochmal zurückspulen. Glauben muss wasserdicht sein und sonst können wir heim. Es gibt nicht, ich glaube ein bisschen, dass er es ist. So, bis am 3 glaube ich und ab der 4 nehmen nicht so, weil, ja, glauben wir wasserdicht sind, wie kommen wir dort hin? Weil wenn uns jemand erklären müsste, einem Kind oder dem auf der Straße, dann nimmt er ihn auseinander. Und vor allem, wenn er einen Bruder hat wie ich, der Atheist ist und sagt gescheit. Oder warum soll ich denn jetzt glauben? Im Hebräer 11, Vers 6 steht, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die unaufrichtig suchen. Also Glauben ist eine entscheidende Grundlage. Ist klar, sind wir uns alle einig, ohne Glauben können wir nicht errettet werden. Jetzt aber, wieso haben wir denn so einen blinden Glauben? Wieso glauben wir an Gott? Du hast vor gute Antworten gebracht oder du hast mit ihm etwas erlebt oder auch jemand anderes hat, glaube ich, das noch gesagt. Und darum glaube ich an ihn. Aber beweis mal seine Existenz. Beweis mal in einem, der sagt, komm, bring Fakten. Du kannst Gott nicht riechen, aber wir können ihn nicht schmecken. Wir können ihn nicht sehen. Die Jünger haben Jesus gefragt im Johannes 6, Vers 28, sprachen zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Merkt doch, welche Spur das ich will. Oder es gibt noch andere Verse in der Bibel, wo steht, dass es nicht aus uns rauskommt, dass es nicht unser eigenes Werk ist, dass wir glauben. Er hat schon in die Schöpfung eingelegt. Er hat mit dem, was er tun hat, uns schon genug Zeichen gegeben. Wir sehen nachher noch die Schöpfung und auch die Wissenschaft haben gut genug Möglichkeiten. Aber sein grosses Werk ist, dies ist das Werk Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Also sind wir da jetzt beim Blindenglauben oder sind wir jetzt schon beim beweisenen Glauben. Ein Glauben, der greifbar ist. Die Jünger haben ihn gefragt. Und er hat ihnen dieselbe Antwort gegeben. Im Johannes 1, Vers 18 steht: Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Also niemand hat Gott je gesehen. Und wir können fast nicht beweisen eigentlich. Es ist nicht beweisbar. Gott direkt ist nicht sichtbar. Unsere Sensorik ist Augen vielleicht noch das Gehör, aber ein Atheist hat Gott noch nie gehört. Da können wir mal glauben. Also, und sehe auch nicht. Oder ein Auge ist das falsche Instrument, um Gott zu sehen. Der Juri Gagarin war ein russischer Astronaut, der erste, der ins Weltall raus ist. Und was hat er für einen bekannten Satz gesagt, als er zurückgekommen ist? Kann Gott nicht sehen. Oder das Auge ist das falsche Instrument, um Gott zu sehen. Wenn ihr mit Atheisten oder mit jemandem über diese Stufe redet, dann werdet ihr verlieren. Es muss noch etwas anderes geben, um Gott erklären zu können. Hat jemand eine Idee? Oder es braucht den Glauben. Und das ist so einfach zu sagen. Oder in der Bibel steht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die es nicht glauben. Vollpfosten, oder die, die an Zeich glauben. Da ist einer ans Kreuz gegangen. Wieso eigentlich so kompliziert? Zuerst Adam und Eva, da glauben sie auch. Eine Torheit. Die von dem Zeug glauben. Redet mal mit so Leuten und erklärt denen Gott und den Glauben. Wie erkläre ich den Glauben? Wie kann ich in meinen Atheist Gott beweisen? Da ist irgendwie so der Vers, 1. Korinther 1,18, oder? Von der Torheit. Vielmal helfen Beispiele praktisch, oder? So praktische Beispiele. Zum Beispiel Strom. Kann mir jemand Strom beweisen? Komm, sollen wir alleine in die Steckdose reinlangen? Oder Strom ist, kann man nicht sehen. Aber wenn die Lampe leuchtet, sehen wir, da muss Strom rum sein. Die Auswirkung. Aber den Strom kannst du gleich nicht beweisen. Oder wenn ihr Musik hört, meine Kinder hören gerne Musik, dann mal Musik beweisen. Hast du mal, Tommy, da ist das Klavier. Ich will mal schauen, ob da innen Töne sind. Kannst du mal auseinandernehmen? Da innen muss irgendwo Töne haben, irgendein Musikzeugs, oder? Beweis mir mal Töne. Hat jemand schon mal den Wind gesehen? Der Wind. Vorher hat jemand zugemacht, macht es nochmal schnell auf, oder? Weil er hat ja Wind angekündigt. Da kommt extreme Wind hier gerade. Oder? Da windet es. Extrem fest. Gerade eigentlich nicht, aber ich eigentlich will, dass wir. Aber kann jemand den Wind beweisen, so direkt? So in seinem Aggregatzustand. Wind kann ich auch nicht beweisen. Wind ist bewegte Luft, Luft ist unsichtbar. Ich sehe aber, wenn bei der Renate die Haare flattert, dass da Wind rum sein muss. Ausser, weil sie so nah am Boden zuhockt, können sie auch andere Gründe haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Wind muss sein, dass ihre Haare flattern. Aber ich kann den Wind nicht beweisen. Ich kann nur Auswirkungen feststellen. Also, wir können den Glauben nicht beweisen. Ich kann den Glauben nicht zeigen. Auch Liebe kann ich nicht zeigen. Nur die Auswirkungen. Und jetzt, wie erkläre ich denn in so einem Atheist das konkret? Hat jemand eine Idee? Über Fakten. Und wie können wir die schaffen? Indem man die Auswirkungen von unserem Glauben sieht. Wir werden noch eine Bibelstelle finden. Ich werde dort, jetzt kommt die erste Herausforderung. Ihr glaubt, wer glaubt, kommt in den Himmel, richtig? Ich sage, das stimmt nicht. Das kommen wir heute drauf. Glauben braucht Werk. Oh, jetzt sagt er aber etwas. Es steht ganz klar in der Bibel, dass nicht unsere Werke bringen uns in den Himmel, sondern unseren Glauben, oder? Wir kommen drauf, Ich werde es schwarz auf weiß bringen. Glauben allein bringt uns nicht in den Himmel. Ich provoziere es mir klar und ich löse es auf. Aber der Grund, dass Glauben nicht beweisbar ist, ist ein wichtiger. Weil wir haben einen riesen Job da, dass wir Glauben beweisbar machen. Ich kann in der Firma Heim, wo ich arbeite, lange über Glauben reden. Aber ob es verhebt, sehen Sie nur, wenn der Luki, der Andi und ich, wir arbeiten alle in der gleichen Firma, wenn das, was wir erzählen, verhebt. Das ist bewiesen. Aber so einfach mal so erklären, könnt ihr vergessen, könnt ihr jedem Atheist, der erklärt euch immer, dass die Wissenschaft etwas anderes sagt. Thema Wissenschaft. Glauben und Verstehen. Machen eine Exkursion. Wer noch gibt, Professor Doktor, ich denke, die meisten kennen ihn. Wer kennt den Professor Dr. Werner Gitt? Ein Drittel. Also ist ein Wissenschaftler, ein gläubiger Wissenschaftler. Und die können immer spannende Vergleiche ziehen. Und darum habe ich ihn heute beizogen, weil das Thema Glauben und Wissenschaft ist doch wichtig, weil wir finden in der Wissenschaft Spuren vom Schöpfer. Und ich will nur ein kurzes, ich meine, wir geben eine dreitägige Predigt, nur schon über die Schöpfung und über Wissenschaft und Glauben. Aber ich lasse euch noch schnell in dem Glauben- und Werke-Thema ein bisschen hängen und tue mal schnell im Atheist ein paar Aufgaben zu stellen, um herauszufinden, ob vielleicht Glauben doch beweisbar ist oder der Schöpfer. Also wir sehen hier auf der linken Seite von euch aus, der rechten Seite von euch aus, gesehen, das bekannte Kunstwerk von Amerika, Dakota, South Dakota, meint ist das, wo 5 Präsidenten im Felsen gehauen sind. Oder 4. Einfach so ein paar Präsidenten. Das ist auch nicht so wichtig jetzt in dem Fall. Aber das ist mal Materie, oder? Da sind wir uns einig. Das ist Materie, Stein, Fels. Und wie kann ein Kunstwerk entstehen? So per Zufall, so, wenn man genug lange Zufälle hintereinander an einer Reihe, irgendwann kommen dann die Köpfe. Das ist ja eigentlich so die Idee von der Evolutionstheorie, vom Urknall. Steht die Materie, also nehmen wir mal an, es ist möglich. Ich glaube so nicht, dass auf einmal einfach so etwas entsteht, weil es gibt keinen Grund, oder? Nur wenn ein Grund ist für so etwas, also eine Information vorausgegangen ist, dass man so etwas machen will, entsteht so etwas. Also, wieder anders ausgedrückt, wieso weiss ein Baum, wie dick das der Stamm muss werden? So weiss er das? Ein Stein weiß nicht, wie dick das er sein soll oder wie dick das er ist. Aber ein Baum weiß, wie dick das er soll werden, der Stamm, dass es verhebt. Es gibt vielleicht Bäume, die erkrankt haben, dort passt es dann nicht, aber die meisten Bäume sind richtig genau so dick, wie sie sein müssen, dass sie verhebt. Wieso wissen die das? Information. In der Bibel, in der Wissenschaft ist das eben DNA. In der DNA inne ist die Information abgeleitet von uns Menschen, von jedem Lebewesen, wie das es bauen ist und wie das es wachsen soll. Jetzt, wo liegt die Problematik von der Theorie, dass es über den Urknall und die Evolution soll können entstehen? Und zwar gibt es da Naturwissenschaft oder Naturgesetz, auch die hat Werner Gitt aufgezeigt, ich habe das von ihm geklaut. Und wir gehen schnell auf die 4 Naturgesetze von der Information. Eine materielle Größe kann keine nicht-materielle Größe hervorbringen. Also eine materielle Größe, zum Beispiel ein Felsen, kann nicht etwas Nicht-Materielles hervorbringen, zum Beispiel Information. Information ist eine nicht-materielle, fundamentale Größe. Wie schon gesagt, oder Information ist nicht Materie. Stein ist eine Materie zum Beispiel, X Atom auch, aber es ist nicht, es ist auch nicht, also wenn wir es wägen, Information hat kein Gewicht. Information kann nicht in Zufallsprozessen entstehen. Das ist ein Naturgesetz. Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. In der Informatik wird das tagtäglich ausgelebt. Es entsteht kein Code automatisch, per Zufall. Einer hat es programmiert, eine Software. Also wenn man jetzt die vier Sachen miteinander verbindet, kann nicht aus irgendeiner Materie auf einmal ein Kunstwerk entstehen, weil die Information gefehlt hat. Ich mache es noch anders. Der Richard Dawkins ist einer von, wahrscheinlich der bekannteste neue Atheist, den es gibt. Und der ist im Gespräch mit dem Ben Stein, das ist ein Regisseur, ein israelischer, nichtgläubiger Filmregisseur. Und der hat ihn interviewt, den Richard Dawkins. Richard Dawkins ist wirklich ganz ein gescheites Haus. Also der hat viele geniale Sachen erfunden und entdeckt. Und er hat dann schlussendlich gesagt, es ist sozusagen zu 100% beweisbar, dass es Gott nicht gibt. Und dann hat dann der Ben Stein gefragt, wie war es denn mit dem Entstehung vom Leben? Was ist passiert, wo Leben entstanden ist? Das ist ja nicht mal ein Urknall. Das ist ja, ich sage, es ist mal Materie gewesen. Und dann hat es gemacht, Peng, und dann ist alles so entstanden. Aber wie ist denn der Moment gewesen, wo auf einmal Leben entstanden ist? Weil es ja vorher kein Leben gewesen. Und dann sagt er, ja, es ist so gewesen, dass das erste Molekül sich anfangen hat zu replizieren, also kopieren, und dann ist Leben entstanden. Aber wie ist denn das wirklich genau vor sich gegangen, fragte Ben Stein ganz trocken. Spannend, das Interview zu hören und zu sehen. Und dann sagte Dawkins, ja, ich habe es eigentlich schon mal gesagt, das wissen wir nicht, das weiß niemand. Das ist eigentlich naturwissenschaftlich auch gar nicht erklärbar. Aber ihre ganze Theorie basiert auf einer Regel, die 100% gegen naturwissenschaftliche Regeln geht. Aber auf das glauben sie. Und dort bin ich das erste Mal klein gewesen, ich habe das Gefühl, ich habe noch recht einen grossen Glauben. Aber die glauben noch viel extremer. Also wenn du so etwas glaubst, dann sollte man mal ihren Glauben erklären. Wir müssen mal den Spieß umkehren, das wird spannend. Oder mein Bruder erzählt auch von dem Richard Dawkins, was er alles schon bewiesen und erfunden hat. Aber das zentrale Schlüsselelement, wie entsteht Leben aus Materie, können sie nicht erklären. Weil, ist klar, es braucht einen Schöpfer. Es braucht jemanden, der die Information in der Materie gegeben hat, dass du jetzt leben wirst. Und du wirst jetzt ein Baum und du wirst ein Mensch und eine Frau. Also ist es gleich. Wir sind in der Wissenschaft und verlassen die Wissenschaft ein bisschen. Ich will das nicht zu viel in die Richtung gehen. Es gibt auch andere, die das viel besser können, über die Wissenschaft oder die Schöpfung Gott vielleicht noch besser aufzeigen. Aber es gibt noch einen anderen Grund, wie ich den Glauben oder die Existenz von Gott aufzeigen kann. Und zwar über Prophetien. Es gibt kein anderes Buch, keins auf dieser Welt, wo Prophezeiungen drin hat, wo eintreffen oder eingetroffen sind. Keins. Koran könnt ihr nehmen, gibt es keine Prophezeiungen, schon gar nicht solche, die eintreffen. Grosser Unterschied zwischen Bibel und Koran zum Beispiel. Jetzt mache ich ein Beispiel, oder? Mal schauen, was ich da vorne aufgezeigt habe. Es gibt laut dem Dakes Bible, das ist ein amerikanischer Theologe, gibt es 3065 Prophezeiungen, die schon erfüllt sind. Ich habe es nicht geprüft, darum gehe ich auch nicht zu fest auf die ein. Ich habe 300 nachgeprüft, anhand von Roger Liebe seinen Vorträgen bin ich diesen Bibelstellen angegangen. Darum gehe ich nicht auf die Zahl 3265 zu fest ein. Aber ich werde ein Spiel machen, ein Rechenspiel, um ein bisschen Prophetie und doch noch ein bisschen Wissenschaft oder Mathematik zu verbinden. Voraus setze ich aber noch den Bibelvers aus dem 5. Mose. Und zwar ein Beispiel von so Prophezeiungen. Es wird euch fortjagen, es geht ums Volk Israel, also die Juden. Es wird euch fortjagen zu fremden Völkern bis in die fernsten Länder der Erde. Dort werdet ihr fremden Göttern und aus Holz und Stein dienen, die euch und euren Vorfahren unbekannt waren. In diesen Ländern werdet ihr nicht zur Ruhe kommen und kein neues Hause zu Hause finden. Der Herr wird euch in Angst, Dunkelheit und Verzweiflung stürzen. Oder das Problem ist ja, wenn ich einem Atheist prophezeie oder Sachen aus der Bibel bringe, dann sagt er, ja gut, aber die sind nicht klar erkennbar. Also du kannst schon mal irgendetwas prophezeien und dann sagen, das ist jetzt das gemeint. Oder sie sagen, die haben sich zufällig in der Geschichte erfüllt. Das kann ja auch sein. Es kann ja etwas sein, wo in der Bibel steht und dann auch zufälligerweise eintrifft. Es treffen so viele Sachen ein auf dieser Welt. Oder es ist erst dann aufgeschrieben worden, nachdem es schon passiert ist. Das hörst du von meinem Bruder, wenn er mit mir über das redet. Jetzt aber, und da bin ich dankbar um den Werner Gitt oder eben auch einen Roger Liebe, wo das ein bisschen aufgreift. Die gehen nämlich dem nach. Und wir sind jetzt da genau in so einer Beweisführung drin vom Volk Israel. Die Israeliten sind, da sind wir uns einig, quer durch die Welt durch verstreut worden. In allen Ländern gibt es Juden. Sie sind wirklich quer verstreut. Das ist absolut beweisbar. Und es ist auch klar, dass es vor über 2000 Jahren in der Bibel aufgeschrieben worden ist. Also wir können da schon ein bis zwei von diesen kritischen Einwänden können wir widerlegen. Mit Qumran wissen wir, dass die Bibel ein gewisses Alter hat, oder ein Teil zumindest von der Bibel, wo dort in der Qumran-Rolle gefunden worden sind. Was haben Sie schon 10, 20 Jahre her? Ich denke, ihr kennt alle das Thema Qumran. Und dann gehen wir noch weiter mit Jeremia 16, Vers 15. So wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens herausgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Also sie sind zurückgekehrt, 1948, Gründung vom Staat Israel. Okay, aber es könnte auch zufällig sein, oder? Es könnte schon zufällig sein, dass 3 Millionen Juden quer durch die Welt verteilen und wenn sie jetzt drinnen stehen, kommen sie halt zurück. So, das könnte noch sein. Oder? Spannend ist aber auch noch, drinnen steht Land der Mitternacht, Land im Norden. Jerusalem liegt auf dem gleichen Längengrad wie Moskau. Und von Moskau sind knapp 900'000 Juden, das ist ein bisschen mehr als ein Sechstel, zurück ins Land Israel, zurück auf Israel gegangen. Das steht da schon relativ genau, auch da können wir sagen, ist es aber nicht so genau gedeutet. Trotzdem steht da gezielt aus dem Land vom Norden, muss fast zwingend geografisch Russland sein, zumindest ehemalige Sowjetunion. Und jetzt ist das so eine Prophezeiungschronologie, aber der Roger Liebe hat 350 Prophezeiungen in seinem Vortrag aufgezeigt und alle sind chronologisch richtig eingetroffen. Nicht nur irgendwann einmal, sondern sie sind genau in der richtigen Chronologie eingetroffen. Kann man sagen, vielleicht ist es manchmal nicht ganz richtig gedeutet, okay. Aber für das haben wir ja noch die Wissenschaft und die Mathematik. Wie gehen die damit um? Wie bewertet die das? Und da auch nochmal von Werner Gitt folgendes Prinzip. Er nimmt das Ameisenprinzip zum Wahrscheinlichkeit berechnen. Also das Ameisenprinzip ist mehr die Veranschaulichung, das Wahrscheinlichkeitsprinzip ist mathematisch festgelegt. Also wenn wir jetzt nur eine Prophetie in der Bibel hätten, und dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,5, also von einer halben Wahrscheinlichkeit, dass sie auch eintrifft. Das ist die Voraussetzung von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das bedeutet, bei zwei Prophetien müssen wir 0,5 mal 0,5 rechnen. Also es gibt 0,25 Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft. Dass 10 Prophetien eintreffen können, sind wir schon bei 0,5 hoch 10. Also noch 0,00008 Wahrscheinlichkeit, dass das könnte eintreffen. Und dann noch in der richtigen Reihenfolge. Und wenn man jetzt die 3268 Prophetien nehmen würde, dass die alle eintreffen können, dann sind wir bei einer Zahl, die 983 Nullen hat, hinter einem Komma. Also 983 Mal. Und dann kommt noch das 1 und das 7. Also eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass das möglich ist, von der Wahrscheinlichkeit her. Und trotzdem hat Gott in der Bibel klare Fakten geschaffen, mit Prophezeiungen, die eintreffen. Und der Werner Gitt hat es so veranschaulicht. Ich habe da jetzt mal 65 Prophezeiungen genommen, von der Wahrscheinlichkeit her, dass die eintreffen können. Und wenn wir das machen als Vergleich mit dem Ameisenmodell, dann ist es gleich wahrscheinlich, wie wenn die Schweiz mit schwarzen Ameisen aufgefüllt wäre, 10 Meter hoch. Und eine rote Ameise ist dort drin, versteckt irgendwo in den Ameisen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du genau die rote verwischst, wenn du mit zu einem Auge wirst reinlangen, in die Schweiz hier mit diesen Ameisen, mit schwarzen, so groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich so viele Prophezeiungen einfach so erfüllen können. Also, verstehen wir, wie überwältigend nur schon die Beweisführung ist über die Prophezeiungen, die wir haben in der Bibel. Und trotzdem sind da die Atheisten relativ offensiv und sagen, ja, das ist Zufall. Nicht Zufall. Ich sehe, die Zeit nimmt mir jetzt die Luft weg. Wir sind hierher gekommen, bevor wir in die Exkursion sind. Oder wie kann ich es einem Atheist beweisen? Wir gläubige Menschen sind der Beweis für die Existenz Gottes. Von dort sind wir hergekommen, haben jetzt eine Exkursion gemacht, um noch ein bisschen in die Wissenschaft zu gehen. Ich werde noch ganz kurz auf den Schluss praktisch werden. Oder die Tatsache von der Existenz Gottes finde ich nur durch eine persönliche Erfahrung. Grundsätzlich. Wir haben zwar Beweise, die da nicht zeigen, aber Gott habe ich immer noch nicht gesehen und Beweise habe ich Gott in dem Sinne auch nicht. Die Gewissheit, dass es ihn gibt, können wir eigentlich nur haben, wenn wir uns auf ihn einlassen. Wenn da innen jemand ist, der nicht gläubig ist, dann ist das voll okay, aber dann wünschte ich mir, dass er das probieren will. Sich auf ihn einlassen und dann prüfen, ob es ihn gibt. Oder eine Ehe kannst du auch nicht ausprobieren. Du kannst dich nur darauf einlassen. Du kannst nicht vor der Ehe noch schon nach der Ehe. Also der Ring ist dann, wenn du geheiratet bist, und dann ist es definitiv. Und da kann ich erst dann mich darauf einlassen. Ich kann es nicht voraus simulieren. Genauso ist es auch mit Gott, Beziehung mit ihm. Also das Wissen über seine Eigenschaften lange nicht. An Gott ein bisschen glauben, lange nicht. Wir könnten noch schnell den Spreu vom Weizen trennen. Und ich bin euch noch eine Antwort schuldig. Über Werk und Glauben und komme jetzt in den Himmel oder nicht. Nur weil ich ein bisschen glaube. Zuerst, Hans-Peter Reuer unterscheidet zwei Glauben. Den Yeti-Glauben und den Aspirin-Glauben. Oder glaubst du an Yeti? Wer glaubt an Yeti? Kennen! Ich traue euch einfach nicht jetzt, oder so in einem religiösen Umfeld. Aber es gibt solche, die glauben an Yeti. Aber ob ich jetzt an Yeti glaube oder nicht, interessiert eigentlich gar nicht, weil es verändert eigentlich nichts. Oder? Das ist der Yeti-Glaube. Das ist eigentlich egal. Könnt ihr glauben oder nicht? Widerspricht auch nicht irgendwelchen biblischen Grundsätzen. Also, ich will jetzt noch jemand aufheben. Es ist nicht schlimm, wenn man an Yeti glaubt. Okay? Aspirin glauben. Glaubst du an Aspirin? Damaris. Du musst nicht antworten. Ich will niemand. Okay, du glaubst, er kann helfen bei Kopfweh. Das ist Aspirin-Glauben. Der hat eine Wirkung, wenn ich daran glaube und ich sie nehme, mich auf die Tabletten einlasse, habe ich noch keinen Kopfweh mehr. Also ob ich jetzt an Aspirin glaube und sie nimmt, ändert etwas. Im Vergleich zum Yeti-Glauben. Also die an Gott glauben, dass es irgendein Yeti gibt, für die ändert noch nichts, solange sie nicht sich auf ihn einlassen. Also einfach nur glauben, dass es Gott gibt, ist nicht fertig. Ein wahrer Glaube führt zu einer Aktion. Nur wenn du Kopfweh hast, das Sprint-Tablette nimmst, weil du glaubst, sie kann dir helfen, und sie darum auch deren vertraust und sie nimmst, nur dann hat es Wirkung. Ich habe noch nicht Beweisführung fertig geführt. Ich versuche euch auf die Fährte zu bringen, um euch aus dem allfälligen Schock zurückzuholen. Ich wollte vorwärts machen. Wenn ein Kind von mir zu mir kommt, dann kannst du mir das reparieren. Dann glaubt es, dass ich das kann.
Sie merken nicht, dass ich es wegrühre, etwas neu kaufe und wieder bringe. Nein, aber es hat doch ein Grundvertrauen in mich in dem Fall. Selten, aber gibt es. Und was ist jetzt Entscheidende? Sie lässt mich für sie etwas tun, weil sie an mich glaubt. Also nicht ihren grossen Glauben bewegt etwas, sondern ich, was es tue. Merkt ihr, wann ich raus will? Also ein Objekt. Also nicht der Glaube bewegt, sondern Gott. Ein Objekt ist entscheidend, an was man glaubt. Der Glaube selber ist eigentlich nicht entscheidend. Nochmal eine Provokation, ich weiss. Ich gehe ein bisschen schneller vorwärts. Entschuldige mir das bitte. Ich gehe ein bisschen schneller vorwärts, um hackt es jetzt ein bisschen. Aber wenn ich mich komme, kommt Jungschi in den Sinn, oder? Jungschi abseilen. Wir sind im Thema Glauben nachklären und was bedeutet jetzt Glauben wirklich? Und oder erzähle ich nur davon? Sind wir abseilen? Wissen alle, oder alle, die Jungs sind, wissen, abseilen, klassischer Fall. Du musst oben anstehen und dann ist es wichtig, du musst raushängen und dich vom Felsen abstoßen und dann kannst du dich schön runterlassen und dann lassen sie immer schön mehr Seil nach. Das ist abseilen. Was braucht es, dass das klappt? Du musst oben glauben, dass der dort unten hebt. Das erste Mal weiss ich noch, als ich verantwortlich war, hier oben ein kleiner, ein Österreicher, große Klappe hatte unten, da oben gestanden, auf einmal sich nicht mehr getraut. Riesige Fluche da oben, oder? Man hat gesagt, hey Junge, du musst dich raushängen lassen, du musst mir glauben, sonst geht es nicht. Nichts ist gegangen, alle Pädagogen haben schnell die Tore zu, ich habe ein bisschen zünftig am Seil gerissen, hat sie oben runtergewindet dort am Felsen und dann habe ich ihn runtergelassen. Dann hat er gemerkt, ja, das Seil hebt. Dann hat er mich dann mit angenehmen Worten zusammen. Einfach, er findet es nicht lustig. Dann habe ich gesagt, glaubst du nicht? Hast du wirklich das Gefühl, ich würde dich runterfallen lassen? Jetzt, wie kann er mir beweisen, dass er mir glaubt? Nur indem er es tut. Nur indem er raushängt oben, oder? Also, was ist jetzt Glauben? Glauben, dass das Seil hebt, oder glauben, weil ich es mache? Ihr seid noch nicht ganz bei mir, ich weiß. Jakobus, wir kommen zum Abschluss. Jakobus 2, Vers 17. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Wer hat das in dieser Tiefe wirklich jetzt heute Morgen aktuell im Kopf gehabt, dass das so ist? Ich muss jetzt sagen, ich lese noch jemanden in der Bibel, aber so ganz konkret ist mir das nicht gewesen. Ich habe immer gemeint, wer glaubt. Das habe ich da gross angeschrieben. Ich dachte, wer glaubt, nicht die Werke retten mich. Was steht da? Meine Meinung ist zu dem, wenn ich wirklich glaube und oben ins Seil hänge, ich wirklich glaube und wiedergeboren bin und ein neuer Mensch habe, dann werde ich auch gute Taten tun. Mach nochmal eine schlimme Aussage, mach mir nicht davon, aber ich mache sie. Also wenn einer keine Tat hat, ist er auch nicht richtig gläubig. Ich weiss, das darf, wir dürfen nicht urteilen und ich mache ich auch nicht persönlich bei irgendeinem. Aber ich will es einfach klar haben. Also wenn wir kein Werk, wenn die Taten nicht folgen, dann sind wir beim Yeti-Glauben. Keine Auswirkungen. Ich bin noch so, mal ich schnell erzählen. Ich bin auf Monarch gesitzt, Amerika, mit einem guten Freund. Also recht gut. Und dann haben wir weit oben etwas machen, oder? Und dann musst du zu Amerika 57 Sicherheitseinrichtungen haben, wenn du durchgehst. Und dann er hat gesagt, ja, er will auch, oder? Dann müssen die Guten nur. Und er hat gesagt, ja, dann gehen die Guten, ist okay, dann bleibe ich drinnen. Und dann musste ich ihn mit dem Seil sichern, weil er eben über 3 Meter über Boden war. Dann war er da oben und hatte Angst. Dann habe ich gesagt, du, da steht, das Seil hebt 500 Kilo. Wie viel bist du? 70. Also hältst du dich, ja. Also lehn zurück, nein. Also 500 Kilo heben, 70 Kilo, ist okay, ja. Machst du? Nein. Also nur wer sich einlehnt, kann gehalten werden. Ich weiss, es ist ganz eine einfache Aussage, aber in der Vollendung. Ganz viele Leute auf dieser Welt glauben, dass das Seil 500 Kilo mag heben, dass es Gott gibt, aber hängen nicht rein. Sorry, die sind verloren. Glauben in einem Kinderklären, in einem Atheist, ist extrem schwierig, aber wichtig. Meine Intention war, euch ein bisschen aufzurütteln zu dem Thema, das ist die letzte Folie da vorne, dass wir bereit sind, wenn ihr euren Glauben bezeugen müsst. Wie wichtig dass der Glauben ist, weil man sieht ihn nicht, ich kann ihn nicht beweisen, nur den Wind selber sehe ich nicht, aber die Auswirkungen sehe ich. Das ist euer Job, Auswirkungen zeigen, um eben Gott und seine Existenz zu beweisen. Ich bitte euch alle, aus Zeitgründen mache ich es nicht mehr, ich bitte euch aber alle, den Hebräer 11 zu nehmen, die Hai und Vers 32 bis 39 lesen, was dort noch steht, als Abschluss. Und zwar ist es mir noch wichtig zu sagen, wir haben heute auch jemanden da, der eine schwere Krankheit hat und ist mir wichtig, ganz wichtig, das noch zum Abschluss zu sagen. Der Glaube hat keine Auswirkung mit unseren, ist nicht im Zusammenhang mit unseren Umständen direkt vergleichbar. Wenn jemand hier krank ist und noch sein Kind verliert, dann hat das nichts mit der Größe des Glaubens zu tun. Das ist mir noch wichtig. Ich weiss, das ist jetzt noch eine Randbemerkung, aber das hat mit dem nichts zu tun. Und zwar geht es immer um das Objekt und nicht um den Glauben. Wenn ich über einen See laufe mit dünnem Eis, brauche ich einen grossen Glauben, dass ich drüber gehe. Wenn es Eis dick ist, brauche ich keinen grossen Glauben, dass ich drüber gehe. Entscheidend ist, an was ich glaube und nicht, wie gross mein Glauben ist. Und Glauben hat in dem Sinn keine Auswirkungen auf meine Umstände. Wenn ihr den Hebräer 11, Vers 32 bis 39 gelesen werdet ihr sehen, Männer und Frauen in der Bibel mit dem genau gleichen Glauben haben extrem schwere Zeiten gehabt und sind nicht erfolgreich gewesen. Aus menschlicher Sicht gesehen, oder eben auch das Gegenteil. Die waren sehr erfolgreich und haben auch schweres Leben gehabt, aber sind schlussendlich erfolgreich in unseren Augen. Also tönt eure Lebensumstände nicht abhängig machen von eurem Glauben oder macht Umkehrschluss, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe nicht einen grossen Segen gehabt, ist mein Glaube klein. Das ist mir noch wichtig zu sagen, weil er hätte vielleicht dabei rauskommen, wenn man heute mir zugelassen hat, hat mit dem nichts zu tun. Prüfen das anhand von der Bibel, wenn ihr anderer Meinung sind. Es ist mir einfach wichtig, dass wir, wenn wir jetzt hier rausgehen, mitnehmen, der Glaube zeigt und beweist Gottes Existenz von euch als Auswirkung.